Und denk daran, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig Raum geben für das authentisch sein, für dieses Ich selbst sein können. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich in deiner Nähe komplett ich selbst sein darf. So anders ich auch als du bin. Ja? Und trotzdem noch von dir willkommen bin und nicht mich abgelehnt fühle, weil mein Anderssein dich triggert. Und wie gesagt, ich kann nicht betonen, wie wichtig Kommunikation in der Hinsicht ist. Wie wichtig es ist, dass man die Brücke schlägt, indem man miteinander spricht. Hi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Smalltalk. Und wie ihr es vielleicht auch schon raushören könnt, bin ich heute alleine, beziehungsweise wie ich immer zu meiner Tochter sage, ich sage ja immer, du bist nicht alleine, mein Schatz, du bist mit dir. Das heißt, ihr dürft mir jetzt dabei zuhören, wie ich eine Podcast-Folge mit mir selbst aufnehme. Und ich habe mir so ein bisschen vorne überlegt, was ich da machen könnte heute, und dachte ich, komm, ihr habt mir in letzter Zeit so viele Fragen gestellt, wann immer ich gesagt habe, hier Leute, Podcast-Folge, Solo-Podcast-Folge, was wollt ihr hören, welche Fragen habt ihr, was interessiert euch? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal mit euch ein paar eurer Anliegen und Fragen mal so durch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es gibt nämlich eine Frage, glaube ich, die brennt einigen unter den Nägeln, und manche haben meine damalige Reaktion nicht verstanden. Für die, die es nicht wissen, ich bin ja jetzt frisch getrennt, nach 17 Jahren Beziehung und Ehe. Und als ich es damals veröffentlicht habe auf Instagram, kam aus einem entfernteren Bekanntenkreis eine Nachricht. Und die ging ungefähr sowas wie, oh Mann, nein, nicht ihr. Ihr wart so ein tolles Paar. Ich hätte es bei jedem erwartet, nur bei euch nicht. Und oh, nee, die ging in die Richtung. Und daraufhin habe ich eine Nachricht verfasst auf Instagram, gesagt, ey Leute, das geht zu weit. Das hier ist keine, ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen. Und das ist eine unsensible, unreflektierte Nachricht. So, und ein Teil davon hat es verstanden. Und ein Teil davon hat mir jetzt zum Beispiel in dieser Fragerunde die Frage gestellt, warum man, wo das Problem eigentlich sei und warum man das nicht einfach sagen kann und warum ich denn so reagiert hätte, wie ich reagiert habe. Okay. Ich tauche mal da ein bisschen tiefer ein. So Leute, ihr müsst euch vorstellen, da steht jemand oder schreibt jemand, der gerade wahrscheinlich, oder wenn ich von mir spreche, die schlimmste Zeit oder die herausforderndste Zeit meines Lebens durchlebe. Okay? Eine Trennung ist nie, nie einfach. Das sind 17 Jahre lang gemeinsame Hoffnung, Visionen, Wegbegleitung, Familie, beste Freundschaft und so weiter und so fort. So. Wenn eine Trennung stattfindet, ist der Schmerz schon sehr hoch. Und ich bin immer noch in meinem eigenen Prozess aktuell, denn ich darf nicht nur mich begleiten, sondern natürlich auch unsere Tochter, und die kommt jetzt erst so richtig in so eine, in das emotionale Verarbeiten der Trennung und braucht wirklich viel Kapazität und viel Begleitung. Und ich sage euch, Leute, oh, sein eigenes Kind zu begleiten, während es diesen Trennungsschmerz durchleidet, ist wirklich, das ist für mich Endgegner. Das ist für mich einer der härtesten Sachen, die ich machen musste oder machen muss in meinem Leben. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass ich überhaupt die Fähigkeit habe, sie zu halten und sie zu begleiten und dass sie sich mir anvertraut und so weiter und so fort. Aber es ist nun mal ein Prozess, und der läuft parallel dazu, während ich meinen eigenen Prozess mache, der auch nicht gerade einfach ist. So. Das heißt, da ist jemand, für den bricht gerade eine halbe Welt zusammen, weil alles, was man die letzten 20 Jahre, letzten 17 Jahre gekannt hat, ist nicht mehr existent. Denn so eine Scheidung, so eine Trennung ist, das ist wie, als ob du einmal dein komplettes Leben einmal komplett umkrempelst, weil jeder Lebensbereich ist davon betroffen. Okay? Das heißt, da steht jemand und geht durch diese ganze Sache und hat sowieso viele Fragen im Kopf, lässt Dinge Revue passieren. Ne, vor allem am Anfang des Prozesses, jetzt geht's ja Gott sei Dank, hätte Fahrradkette und dies. Und dann stehst du da in deinem Trennungsschmerz und jemand kommt und sagt, was? Das hätte ich von euch nie gedacht. Ihr wart das absolute Traumpaar. Ihr wart der Grund, warum ich an Liebe geglaubt habe. Wie soll sich denn die Person, die gerade diesen Trennungsschmerz durchlebt, fühlen? Wie sensibel und mitfühlend ist diese Nachricht? Was bringt sie der Person, die gerade durch eine Trennung durchgeht? Gar nichts, Leute, außer dass man ordentlich Salz in die Wunde streut. Das ist keine Bekundung mit Fingerspitzengefühl. Von euch hätte ich es nie gedacht. Ihr wart doch das Traumpaar. Mein Gott, von euch hätte ich doch. Was bringt denn das? Außer, dass es nochmal schön in die Wunde reingerätscht. Mitgefühl ist. Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, aber ich schicke dir ganz viel Mitgefühl. Ihr werdet schon eure Gründe haben. Wie auch immer. Also etwas, was jetzt nicht die Wunde noch mehr aufreißt. Deswegen sind gut gemeinte Bekundungen, bitte überprüft sie, mit welcher Intention sage ich das? Mit welcher Intention sage ich einem Menschen, von euch hätte ich es nie gedacht, der gerade sowieso durch Schmerz geht? Mit welcher Intention sage ich einem anderen Menschen, hey, ihr wart doch das Traumpaar, ihr wart immer so gut zusammen. Ja, Digga, danke. Und jetzt? Also, wenn ich gerade so am Boden bin, ist das so das Letzte, was ich hören will gerade, weil ich muss hier selber gerade schon mit meinen eigenen Gedanken klarkommen, meinen Gefühlen. Das ist nichts, das ist kein Kommentar, der eine Hand reicht. Das ist kein Kommentar, der Mitgefühl ausspricht. Weißt du, sondern es ist einer, der dich noch mehr reindrückt und der ist einfach unsensibel. Und deswegen habe ich das damals geschrieben. Ja, also das ist der Grund, weil es unsensibel ist. Okay? Okay. Die Frage habe ich beantwortet. Dann kam die Frage, Moja, hast du Tipps, damit man leichter akzeptieren kann, dass andere Menschen anders sind? Und ja, diese Frage hat ja auch mehrere Ebenen. Die erste Frage ist, oder beziehungsweise der erste Impuls ist, andere Menschen sind anders als ich. So, das ist schon mal das Erste. Wie akzeptiere ich denn, dass andere Menschen anders sind, als ich es bin? Und wie lässt es mich denn fühlen, wenn andere anders sind als ich? Weil, Leute, wer sagt denn, dass die Art und Weise, wie ich bin, die richtige ist? In Anführungsstrichen. Ja, also jeder ist anders. Wir haben Menschen, da gibt es Parallelen oder ähnliche Strategien, mit Dingen umzugehen. Ja, und es gibt Menschen, die haben ganz andere Strategien, mit Dingen umzugehen. Der erste Tipp wäre, nimm es nicht persönlich. Das Anderssein der anderen Person ist kein Angriff auf dich und auf deine Art zu sein. Das ist kein Spiegel, der dir sagt, ich bin richtig, du bist falsch. Ja. Es gibt für die meisten Dinge gibt es keine allgemeingültige Definition von, wie es zu sein hat und was normal ist. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Gabor Maté, das heißt Der Mythos des Normalen. Ja, ist ein dicker Wälzer. Lohnt sich aber reinzuschauen. Das heißt, das Anderssein des anderen ist kein Angriff, sondern es ist oft ein Resultat aus Erfahrungen, aus Themen, aus der Kindheit, aus dem Familiensystem. Ja, das kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch, wenn man mit jemandem zusammenzieht und man plötzlich Dinge komplett, also die gleichen Dinge, also die gleichen Aufgaben komplett anders erledigt. Und man denkt sich, was zum Teufel? Wer macht denn so? Wer räumt denn die Spülmaschine so ein? Wer hängt denn Dinge so auf? Wer faltet denn Sachen so und so? Aber das ist ja auch alles Dinge, die man gelernt hat. In dem Fall jetzt vielleicht, wenn man sich zu Hause gelernt hat, wie man einen Haushalt führt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das ist weder falsch noch richtig. Das ist anders, als wie du es gelernt hast. Das heißt, erstmal nicht persönlich nehmen und dich zurücklehnen. Das Anderssein der anderen ist kein Angriff auf dich. Und sowas wie, was viele Menschen ja auch machen, ist, dass sie dann sagen so, also ich beispielsweise, ich liebe diesen Menschen oder dieser Mensch ist mir wichtig. Deswegen verhalte ich mich so und so. Schau mal, der andere Mensch verhält sich aber komplett anders in der gleichen Situation. Ergo ist der Rückschluss, kann ich diesem Menschen nicht so wichtig sein oder er kann mich nicht so lieben, wie ich ihn liebe oder sie liebe. Und das ist halt der Trugschluss, welche Rückschlüsse wir auf uns ziehen, aufgrund des Verhaltens oder des Anderssein der anderen Menschen. Das heißt, zurücklehnen, es nicht persönlich nehmen und dann hinterfrage dich mal, welche Rückschlüsse du auf dich und auf die Beziehung zu diesem Menschen schließt, aufgrund des Andersseins. Denk daran, es gibt, wie beispielsweise, ne, sagen wir mal, jemand, oder der Klassiker. Der Klassiker ist ja in Beziehungen oft dieses Nähe-Distanz-Thema. Ja, sagen wir mal, es gab einen Konflikt und der eine möchte nach dem Konflikt kuscheln, Nähe suchen, ja, Kontakt halten, während der andere aber eher Distanz braucht, eher Freiheit braucht. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Person, die Nähe braucht, sich durch den anderen Umgang mit der Situation der Person, dass sie sich davon ungeliebt fühlt oder nicht gesehen und nicht gewollt fühlt. Dabei ist es so, dass diese Menschen, die beispielsweise diese Distanz brauchen in dem Moment, dass es nicht darum geht, dass du ihnen nicht wichtig bist oder dass sie irgendwie dann die Nähe nicht ertragen, sondern dieser Typ Mensch braucht bei Problemen Abstand, um sich selbst zu hören, damit das Ganze sacken lassen kann und weil sie auch oft Angst haben, aus dem Getriggertsein zu reagieren. Es ist oft Überforderung. Während die andere Person wiederum diese Bindung oder diese Bindung spüren muss in der Hinsicht. Und die Brücke wäre Kommunikation, wenn man sie richtig machen würde. Das heißt, jeder dieser beiden Personen hat eine andere Strategie, mit dieser Konfliktsituation umzugehen. Es ist ein und die gleiche Situation, es gibt gerade einen Konflikt, es herrscht vielleicht dicke Luft, es ist was Ungeklärtes. Die Strategie des einen ist Nähe danach, die Strategie des anderen ist Distanz. Also es ist, jeder verhält sich anders aufgrund seiner Prägung, seines Bindungstypen, der Kindheit, des Familiensystems. Und da muss man natürlich neu lernen, aufeinander zuzugehen. Aber wichtig ist die Brücke. Das heißt, das Anderssein der anderen Person ist kein Angriff auf dich. Und die Frage ist für dich, was macht dieses Anderssein mit mir? Welche Rückschlüsse ziehe ich auf mich? Wie fühle ich mich durch das Anderssein? Und ganz wichtig, wie ist die Kommunikation? Weil manchmal interpretieren wir viel mehr, ne? Also wir interpretieren das Verhalten der anderen Person, anstatt zu fragen, hey, dein Verhalten, dein Anderssein gibt mir folgendes Gefühl, Doppelpunkt. Und ich interpretiere das oder die Geschichte dazu in meinem Kopf ist folgende, warum du dich so verhältst. Warum verhältst du dich wirklich so? Bitte hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Und wie gesagt, auch mit kleinen anderen Dingen, ne, anders sein. Ich kenne das auch zum Beispiel aus den Paar-Coachings, ne? Einer der größten Konflikte ist ja unter anderem auch Haushalt, wo dann, keine Ahnung, der Klassiker ist jetzt mal so ein klischeehaftes Beispiel, der eine Person die Person, die regelmäßig staubsaugt und das Ganze sehr gründlich macht und dann die Möbel verschiebt und hinterm Spiegel noch saugt und jenes macht. So, die eine putzt so, die andere Person putzt eher effizient. Das heißt, eher mal schnell durchsaugen, ganz schnell, ja, und dieses, ich muss jetzt nicht den Teppich hochheben und runtersaugen und mein Gott, das reicht ja, wenn es einigermaßen sauber ist. Da hat auch jeder einen anderen Anspruch an Sauberkeit und an Ordnung und wann man sich wie wohl fühlt. Und auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt meins und deins. Und wichtig ist, wenn ich möchte, dass wir gemeinsam diesen Haushalt führen, muss ich auch mal akzeptieren, dass die andere Person es auf ihre Art und Weise macht. Ich habe nicht die Deutungshoheit über diese Dinge. Das heißt, was triggert das Anderssein der anderen Person in dir? Und wie fühlst du dich dadurch? Ja, habe ich das Gefühl, Dinge besser zu wissen oder besser zu können als andere? Das kann natürlich auch eine Rolle spielen in der Hinsicht, wo ihr hinter auch ein Thema liegen kann. Also, nochmal, nicht persönlich nehmen. Zurücklehnen. Es ist kein Angriff auf dich. Ja. Welche Rückschlüsse ziehe ich auf mich durch das Anderssein der anderen Person? Und denk daran, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig Raum geben für das Authentischsein, für dieses Ich selbst sein können. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich in deiner Nähe komplett ich selbst sein darf. So anders ich auch als du bin. Ja? Und trotzdem noch von dir willkommen bin. Und nicht mich abgelehnt fühle, weil mein Anderssein dich triggert. Und wie gesagt, ich kann nicht betonen, wie wichtig Kommunikation in der Hinsicht ist. Wie wichtig es ist, dass man die Brücke schlägt, indem man miteinander spricht. So. Und dann kam die Frage, was ich denn mache, um mir noch mehr selbst zu vertrauen. Und ich glaube, da sollten wir erstmal anfangen mit der Definition von Vertrauen. Ja. Selbstvertrauen ist nicht dieses laute Gebrüll, dieses ich komme rein und ich habe einen festen Gang und ich bin laut und ich gewinne jedes Argument und gewinne jeden Streit und kann jede Diskussion. Das ist nicht das, was uns oft suggeriert wird auf Instagram und generell in der Gesellschaft, was Vertrauen ist. Selbstvertrauen heißt, dass ich mir selbst vertraue. Ich vertraue meinen Gedanken, meinen Gefühlen und meine Fähigkeit und meinen Grenzen. Es ist eher dieses Gefühl, egal was kommt, ich kann damit umgehen. Ich vertraue mir, dass ich damit umgehen kann. Also nochmal, um nochmal zu differenzieren zwischen Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist quasi sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, ich weiß, wer ich bin. Ja, ich bin mir meiner selbst bewusst, meiner Themen, meines Charakters, meiner Eigenschaften und so weiter und so fort. Selbstwert oder Selbstwertgefühl ist, ich weiß, dass ich wertvoll bin, auch wenn ich unvollkommen bin, auch wenn ich noch Fehler habe, auch wenn ich Glaubenssätze habe, auch wenn ich gefühlt eine wandelnde Baustelle bin manchmal. Trotzdem bin ich absolut wertvoll, weil ich muss nichts erreichen, um wertvoll zu sein. Ich bin es bereits, so wie ich bin. Das ist ein starkes Selbstwertgefühl. So. Und Selbstvertrauen ist, ich weiß, dass ich handlungsfähig bin. Ich weiß, dass ich handeln kann. Okay? Ich vertraue mir, dass ich das Werkzeug habe, um mit mir umzugehen, um mit schweren Situationen umzugehen. Ich vertraue mir, dass ich meine Grenzen achte. Ich vertraue mir, dass ich kommuniziere, wenn es sein muss. Ich vertraue mir, dass wenn ich nicht weiß, wie ich es alleine schaffe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin handlungsunfähig, dass ich mir vielleicht Hilfe hole, um wieder handlungsfähig zu werden, dass ich alles daran setze, um meine Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen. Ja, das ist das, wie ich Selbstvertrauen definiere. Und natürlich, auch da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, wie hoch mein Selbstvertrauen ist. Natürlich, wie immer, auch meine Bindungserfahrung in der Kindheit. Das heißt, habe ich mich sicher gefühlt? Habe ich mich unterstützt gefühlt? Habe ich mich ermutigt gefühlt? Habe ich das Gefühl gehabt, dass man mir Dinge zugetraut hat? Ja, das alles spielt eine Rolle. Und das ist nicht starr, Leute. Das ist etwas, woran man arbeiten kann, okay? Nur weil es in der Kindheit nicht so gelaufen ist, heißt nicht, dass ihr jetzt für immer verurteilt habt, mit dem niedrigen Selbstvertrauen rumzulaufen, okay? Dann natürlich halt auch Erfolgserlebnisse in meinem Leben. Wie bin ich mit den Herausforderungen umgegangen? Wie habe ich die gemeistert? Das sind alles Dinge, die stärken dein Selbstvertrauen, ne? Und dann natürlich auch dein innerer Talk. Also wie rede ich mit mir? Wie spreche ich mit mir in meinem Kopf? Spreche ich so, dass ich mir zurede, ne? Von wegen so, ich schaffe das und okay, ich weiß nicht wie, aber ich Schritt für Schritt und oder spreche ich so dieses, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, so, dass dieser Self-Talk in meinem Kopf mich eher, mich eher runterdrückt, anstatt dafür zu sorgen, dass ich Selbstvertrauen aufbaue, ne? Und dann natürlich auch mein Umfeld. Ja, genauso wie Selbstvertrauen auch verloren gehen kann. Natürlich durch Kritik, durch andauernde Kritik, durch Demütigung, durch Liebesentzug, durch traumatische Erlebnisse, ja, durch Vergleiche auf Social Media, durch den Leistungsdruck, den ich mir selbst mache. Dadurch, dass ich mir meine eigenen Fehler nicht verzeihe, dass ich die nicht aufarbeite, mich nicht gerade dafür mache und sie mir auch nicht verzeihen in der Hinsicht. Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass mein Selbstvertrauen sinkt und zerbricht. Ja. Das heißt, wie repariert mein Selbstvertrauen oder wie stärke ich mich und oder wie kann man sich generell selber stärken und wieder aufbauen? Ja. Wichtig ist, fang bitte immer klein an. Okay. Und denk daran, dass die Situation, in der du gerade bist, das ist nichts Starres. Du musst da nicht für immer verharren. Wichtig ist, dass du weißt, das hier kann sich ändern. Und ich kann das ändern, indem ich kleine Schritte integriere. Das heißt, was kann ich heute, welchen kleinen Minischritt kann ich heute machen, um mein Selbstvertrauen zu stärken? Ja. Vor allem, Leute, wenn ich mir selber ein Wort gebe, wenn ich mir selbst etwas verspreche oder sage, dann ist es wichtig, dass ich das, vor allem wichtig mir gegenüber, dass ich das mache. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen Riesenversprechen, mit irgendwelchen Zielen oder irgendwelchen Dingen, die eigentlich die Jahre brauchen oder die momentan vielleicht auch außer Reichweite sind, weil noch ein gewisses Fundament fehlt. Sondern, dass du auch Kleinigkeiten, kleine Versprechen, ich lese morgen 10 Minuten, ich lese diese Woche jeden Tag 10 Minuten, ich sammle 5000 Schritte, ich mache meine Nervensystemübungen, ich frage nach Kleinigkeiten für euer Gehirn, für euer Selbstvertrauen, nehmt euch eine kleine Aufgabe, ein kleines Versprechen euch selbst gegenüber, dass ihr jeden Tag wiederholt. Auch ich mache das, um mein Selbstvertrauen zu stärken. Ja. Dann ganz wichtig, Selbstmitgefühl. Das heißt, anstatt dich zu verurteilen und dein Selbstvertrauen durch deinen inneren Hate-Talk kaputt zu machen, frag dich viel eher, was brauche ich gerade? Was brauche ich gerade von mir, damit ich mich bei mir sicher fühle? Und mir dann auch selbst vertrauen kann. Ich kann mich mir selbst anvertrauen, auch in dieser schweren Phase. Auch jetzt gerade, wo es mir vielleicht nicht gut geht und ich meinen eigenen Ansprüchen nicht entspreche. Ja, das heißt, was brauche ich, was kann ich machen, was kann ich mir geben, wie kann ich mit mir reden, wie kann ich mit mir sein, dass ich mich mir selbst anvertrauen kann. Das ist nämlich super wichtig, Leute. Das ist mit das Fundament für Selbstvertrauen und auch für den Umgang mit anderen Menschen. Ja, dann natürlich auch sicher für Vertrauen ist ja auch Sicherheit. Ja, und die Frage ist, wie sicher fühle ich mich gerade und wie sicher fühlt sich mein Nervensystem? Das heißt natürlich in der Hinsicht auch, denk daran an die Regulierung des Nervensystems. Und die Easy und ich haben wir ja momentan ein gemeinsames Projekt, eine Weiterbildung, einen Kurs, einen Selbstlernkurs, der heißt Human Foundations. Und ja, da ist eigentlich alles drin, was man braucht, um zu verstehen, wie der Mensch tickt und wie ich mich selbst und andere begleiten kann in der Hinsicht. Und da haben wir ein ganzes Kapitel zum Thema Nervensystem. Okay? Das heißt, reguliert euch selbst, reguliert das Nervensystem, bringt es wieder in einen sicheren Zustand. Weil auch das schafft Vertrauen. Habe ich die Mittel, mich selber zu regulieren, wenn ich gerade dysreguliert bin? Ja, auch das mache ich für mein Selbstvertrauen. Dann natürlich meine Grenzen setzen. Sage ich ja, wenn ich ja meine, und sage ich nein, wenn ich nein meine? Ja. Und wenn nicht, welches Thema steckt dahinter, dass ich nicht Nein sagen kann? Und was kann ich machen? Welche Hilfe kann ich mir holen, um das wieder aufzuarbeiten? Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und gerade wenn man vielleicht in einer ganz schweren Situation ist, wo man einen Schicksalsschlag erlebt hat, wo man vielleicht auch eine Trennung erlebt hat, wo man seinen Job verloren hat, wo man das Gefühl hat, Gott, mein Kind hat irgendwas und was habe ich denn falsch gemacht schon wieder als Mutter oder als Vater, wo man das Gefühl hat, alles läuft nicht so rund in der Hinsicht und es muss ja an mir liegen, weil ich bin ja irgendwie die einzige Konstante in allen Bereichen, dann bitte auf Pause drücken. Pause, mal einen Schritt zurücktreten. Durchatmen. Das Nervensystem regulieren. Den inneren Hey-Talk checken. Und sich mal kurz sammeln. Das mache ich nämlich ganz gerne, wenn ich merke, ist mir alles zu viel, ich vertraue mir gerade aus irgendeinem Grund nicht richtig selbst, dann hole ich alle möglichen Monia-Anteile, die irgendwo rumstreuen, hole ich zu mir zurück. Ja, ich hole alles von mir zu mir zurück. Ich sammle mich selbst. Und ich meine es genauso. Und ich reduziere äußere Reize. Ja. Und ich leider Gottes bin noch jemand, der dann nicht so viel Kontakt halten kann zu so vielen Menschen. Und dann gibt es dann 2, 3 Menschen, bei denen es gerade geht, während ich in dieser Sammelphase bin oder in der Phase, wo ich mein Selbstvertrauen wieder stärke. Denn auch das ist ja nichts Starres, ne? Mal ist es oben, mal ist es unten, aber ich bin mittlerweile okay damit, wenn mein Selbstvertrauen vielleicht gerade niedriger ist und handle trotzdem, als würde ich mir vertrauen. Das ist der Unterschied. Ihr dürft hier zweifeln, aber es geht darum, dass ihr euer Handeln davon nicht beschränkt. Ja? Das heißt, ich sammle mich, ich hole mich zurück, ich reduziere äußere Reize und setze mich mit mir hin und reflektiere. Und gucke gerade, okay, was ist eigentlich die Geschichte in meinem Kopf, die ich mir selbst erzähle, warum ich gerade vielleicht schuld bin, nicht gut genug bin, klein bin, handlungsunfähig bin. Egal, was auch immer diese Geschichte ist, die dafür sorgt, dass mein Selbstvertrauen gerade niedrig ist. Und dann checke ich die erstmal auf Fakten. Stimmt das? Stimmt das, was ich mir gerade selbst erzähle? Ist das wahr? Okay. Wo bin ich noch im Widerstand gegen Fakten, die bereits sind? Wo fühle ich meine Gefühle nicht, die wichtig sind zu fühlen, damit ich mehr mit mir in Verbindung bin? Wo habe ich keine Grenzen gesetzt, auch mir selbst gegenüber und meinem inneren Kritiker? Ja. Und mache dann eine kleine Bestandsaufnahme, um zu schauen, okay, wo ist die Ursache? Wo ist das Leck, wo mein Vertrauen einfach da so raussickert die ganze Zeit? Und dann mache ich mich an den Aufbau, wie schon erzählt. Kleine Schritte, kleine Versprechen, ich checke meinen Talk, ich spreche mit Menschen, die mir am Herzen liegen und von denen ich weiß, dass sie differenziert denken können. Ja, ich checke meine Selbstwirksamkeit. Bin ich wirklich so handlungsunfähig? Beziehungsweise liegt mein Fokus vielleicht auf die Dinge, die ich gerade nicht in der Hand habe, anstatt auf die Dinge zu gucken, die ich in der Hand habe? Und dann natürlich für Menschen, die spirituell oder gläubig sind, und das bin ich ja in der Hinsicht, ich habe dann auch oder ich erinnere mich an dieses Urvertrauen ins Leben. Das Vertrauen oder Selbstvertrauen nicht immer heißt, dass alles im Außen gut läuft, sondern ich darauf vertraue, dass auch diese Situation, so verquert sie gerade ist, soweit ich es kann, auch als für mich sehe, als Entwicklungspotenzial, als etwas, was ich auflösen kann, als etwas, woran ich wachsen kann. Habe ich es mir ausgesucht? Nein. Mag ich sie? Nö. Aber ich bin da gerade nur mal drinne und diese Einstellung hilft mir, da rauszukommen. Dieses Okay. Ich höre auf, im Widerstand zu sein gegen das, was ist. Ich gebe mich der Situation hin, im Vertrauen, im Vorschussvertrauen, dass es für mich ist. Und dementsprechend handle ich dann auch. Ja. Und ja, das sind so Dinge, die ich mache. Und denk daran, Selbstvertrauen heißt nicht, dass man nicht zweifelt. Okay? Es heißt wirklich, dass man mit dem Zweifel auch geht. Und es heißt auch, dass man in kleinen Schritten anfängt. Und es heißt auch, dass man mutig ist, dass man trotz Selbstzweifel und Angst Dinge macht, die einem Selbstvertrauen wieder schenken, die das Selbstvertrauen stärken. Ja. Und an alle, die gerade vielleicht ihr Selbstvertrauen stärken wollen, du darfst dir vertrauen. So leise es ist. So klein es ist, ja. Du darfst dir selbst vertrauen. Und du darfst auch lernen, auf diese innere Stimme zu hören, die du vielleicht in letzter Zeit, in den letzten Jahren, Monaten, Wochen ignoriert hast und dich deswegen mehr von dir selbst entfernt hast und das Vertrauen dadurch auch gesunken ist. Okay? Bleib bei dir. Geh mit dir, selbst wenn dir die Version von dir heute nicht gefällt. Selbst wenn dir die ganzen Gefühle oder der Schmerz oder die Situation, es passt dir nicht, okay. Aber es ist bereits, wie es ist. Dann sei aber du die Anlaufstelle für dich, wo du dich anlehnen darfst und nicht dein Peiniger und nicht dein Henker und nicht dein innerer Kritiker, der von oben noch so schön draufhaut die ganze Zeit. Weil dann kommst du nicht in die Handlungsfähigkeit. Das sind alles Dinge, die genau das Gegenteil bewirken, die nicht Selbstvertrauen aufbauen. Okay. So. Ich würde sagen, ich habe die Frage beantwortet und überlege gerade, ob ich das für heute so stehen lasse oder ob ich noch eine weitere Frage beantworte. Komm, ich beantworte nochmal eine Frage, die mehr nach Smalltalk ist, ne? Sich mir nach Smalltalk anhört. Er hat jemand gefragt, was mein Lieblingsurlaubsziel ist und was noch auf meiner Bucketlist steht und meine schönste Reiseerinnerung. Okay. Also, meine allerschönste Reiseerinnerung ist meine Backpacking-Reise 2017 durch Südostasien. Und das war. Oh Gott, Leute, das war so schön. Ich liebe Südostasien. Ich fühle mich da hinten so wohl. Die ganze Ecke. Thailand, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Myanmar war ich auch schon. Ich liebe es dort. Ich fühle mich mit der Kultur wohl. Ich fühle mich mit dem Essen wohl. Das ist für mich immer sehr wichtig, Leute. Ich fühle mich mit den Menschen da wohl. Und ich habe da so viele tolle Sachen erlebt, von Unterrichten in einem Waisenhaus, in einem kleinen Dorf mitten in Kambodscha, bis hin zu einem Muay Thai-Boxcamp im Norden Thailands. Bis hin zu Surfen lernen, Tauchen lernen, bis hin irgendwie mitten in der Nacht irgendwo verloren gehen in der Stadt auf den indonesischen Inseln. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Das ist mit Abstand meine liebste Reiseerinnerung. Wirklich. Ich liebe es einfach. Und ich denke auch sehr gern dran zurück. Und mein Reiseziele, ich habe ein paar Stück. Also Fernreise ist definitiv. Definitiv Neuseeland. Ich möchte so unbedingt nach Neuseeland. War einer von euch schon mal da? Wenn ja, bitte schreibt mir. Ich habe irgendwie nur Gutes gehört. Ich habe gehört, dass die Menschen warmherzig sind, die Natur so wunderschön sein. Es zieht, keine Ahnung, Leute, aber es zieht mich dahin. Ich war schon in Australien, aber es zieht mich so sehr nach Neuseeland. Und das ist eine Fernreise, die ich echt, echt gerne machen würde. Und wenn es jetzt keine Fernreise sein soll, dann Island. Ich möchte unbedingt nach Island. Ich will da mit dem Auto durch die Gegend fahren und mir diese ganzen Naturspektakel anschauen. Genauso wie ich gerne nach Irland möchte. Ich habe auch nur Leute, ich habe nur coole Iren kennengelernt. Ich habe noch nie uncoole Iren kennengelernt. Wirklich, das ist kein Spaß mehr. Und auch etwas, so ein Land, wo ich gerne mal hin möchte. Einzige, was mich abschreckt, ist das Wetter, Leute, weil ich bin so eine Frostbeule. Mir ist jetzt schon zu kalt und ich schäme mich nur, meine Daunenjacke auszupacken. Aber die kommt demnächst, glaubt mir. Und genau, das heißt, ich muss wahrscheinlich, wenn hier Sommer ist, muss ich da hingehen, damit ich wahrscheinlich so 14, 15 Grad bekomme oder so. Ja, außer Klimawandel und tut seinen Rest. Das heißt, Neuseeland, Fernreise, Island, Kurzstrecke. Dann war ich noch nicht in Skandinavien, also die ganze Ecke oben war ich noch gar nicht. Da habe ich jetzt Freunde auch in Schweden, die ich jetzt mittlerweile besuchen könnte. Und es ist auch etwas, was hoffentlich demnächst mal auf dem Plan steht. Nach Norwegen möchte ich auch. Ja, das sind so Reiseziele. Und ich war noch überhaupt nicht in Südamerika. Noch gar nicht. Und das steht auch so richtig, also es steht auf meiner Bucketlist, aber wenn ich aktuell wählen müsste zwischen Südamerika und Neuseeland, wäre es erst Neuseeland, dann Südamerika. Genau, auf Bora Bora möchte ich mal. Also es gibt noch einiges, was ich sehen will, ne, in der Hinsicht. Genau, ihr Lieben. So, dann beenden wir mal die heutige Folge mit dieser Frage und der Antwort darauf. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Hübschen. Denkt daran, diesen Podcast zu bewerten. Dafür ist das Game leider und so funktioniert das. Und das heißt, wenn es euch gefällt, wenn ihr Mehrwert draus zieht, dann denkt daran bitte, eine Bewertung zu schreiben oder halt so eine Sterne, 5-Sterne-Bewertung abzugeben. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge und dann hoffentlich wieder mit der Easy. Bis dann, tschüss.